Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute geht es um das Thema Wasserstoff, die Energieversorgung der Zukunft für Industrie und Mobilität. Heute erhalten wir exklusive Einblicke in eine Stiftung, die sich des Themas angenommen hat, die H2 Global. Zu Gast haben wir Timo Bollerhey, Co-Gründer von H2 Global und CEO der Hinkto GmbH, dem Umsetzungsinstrument des H2 Global Mechanismus. Timo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment und Finanzmärkte, insbesondere in Schwellenländern. Vor der Gründung von H2 Global war er viele Jahre bei europäischen Banken und Investmentgesellschaften in der Geschäftsentwicklung tätig. Mit ihm sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, einen Markt für Wasserstoffprodukte zu schaffen und was ihn und seinen Kollegen Markus Exenberger bewegt hat, H2 Global 2021 ins Leben zu rufen. Hallo Timo, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, freut mich, hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Ja, dann wollen wir dich direkt auch mal fragen, wie es eigentlich zur Gründung von H2 Global gekommen ist.
Ja, das war eigentlich eher Zufall. Das war an einem Sonntagnachmittag im Jahr 2020. Da saß ich in Brasilien und wir hatten damals, waren mein Kollege Markus Exenberger und ich für die deutsche Bundesregierung in Brasilien tätig, um die brasilianische Regierung im Bereich, ich sag mal, innovative Finanzierungsinstrumente für erneuerbare Energien zu beraten. Und wir wurden auch gebeten, damals von der Bundesregierung institutionelle Investoren anzusprechen, zu gewinnen für ein Wasserstoffprojekt, in dem Fall in Marokko, und dass wir die doch mit an Bord bringen sollten. Und ich habe mir das Ganze angeschaut und habe mir gesagt, da ist kein richtiges Geschäftsmodell eigentlich im Moment dahinter. Da wird man auf der Basis jetzt nicht wirklich institutionelle Investoren, Banken dazu bewegen, ihr Geld bereitzustellen. Und hat überlegt, was wäre denn notwendig, wie das funktionieren könnte. Und habe überlegt, wie würdest du es denn machen, wenn dich einer fragen würde. Und dann kamen so die Kernideen von H2 Global im Prinzip, sind da geboren. Hatten wir auch schon H2 Global Hinco genannt und auch den Mechanismus im Prinzip so aufgesetzt. Aber hat nie gedacht, dass wirklich irgendjemand käme und fragen würde, wie man es denn machen könnte. Und dann war das 3 Monate später, wurde die deutsche Wasserstoffstrategie bekannt gegeben. Da hatte also die Bundesregierung eine Strategie, wo es hingehen sollte. Und wiederum eine Woche später wurde das Covid-19-Konjunkturpaket freigegeben. Da hatte die Regierung auch Geld. Und dann war die Frage so, jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir eine Strategie, wie machen wir es denn jetzt? Und da wurden dann eben Vorfeldinstitutionen, da waren wir für eine dieser tätig, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gefragt, ob es da Ideen gäbe. Und dann habe ich mir an einem weiteren Wochenende mal hingesetzt, das Ganze versucht, in einen wirklichen Kontext, in ein Gesamtkonzept zu entwickeln und hatten das damals dann beim BMWK eingereicht als Instrument, als Vorschlag, und dann ging das relativ schnell. Innerhalb weniger Wochen gab es dann Feedback. Das ist spannend, das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Können wir den mal weiterentwickeln, können wir den mal verifizieren, was die Back-of-the-Envelope-Annahmen betrifft, die wir da hatten. Wir hatten dann den Auftrag damals vom Minister Altmaier, das Ganze im Prinzip bis zur Implementierungsreife mal weiterzuentwickeln, zusammen mit der Industrie, zusammen mit der Forschung. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
Mhm. Ja, kannst du uns noch kurz das Ziel darstellen? Also was wollt ihr alles erreichen oder was habt ihr auch schon erreicht? Und worin genau bestehen die Unterschiede, also die Funktionen von H2 Global und der Hinco?
Ja, also wir haben bei Wasserstoff haben wir ja so ein bisschen die Situation, jeder spricht davon, wenig tun so ungefähr. Und das liegt schlichtweg daran, dass Wasserstoff insbesondere grüner Wasserstoff, oder im internationalen Kontext redet man eher von sogenannten Clean Hydrogen, also nachhaltigen, CO2-neutralen Wasserstoff, der ist einfach in der Produktion noch immer signifikant teurer als das, was der Markt im Moment bereit ist zu zahlen. Weil der Markt, der kauft entweder fossile Rohstoffe oder fossile Energien oder fossilbasierten Wasserstoff auf. Und die Anreizmechanismen, die es gibt, zum Beispiel CO2-Bepreisung, andere Quoten, andere regulatorische Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel stärker greifen werden, die sind noch nicht da, um es dem Markt zu erlauben, hier eine grüne Prämie zu zahlen, die im Prinzip die Produktionskosten auch widerspiegeln. Wir haben also klassische Henne-Ei-Situation. Es gibt keine Nachfrage, deswegen gibt es kein Angebot. Ohne Angebot gibt es auch keine Nachfrage und es entsteht kein Markt. Und da versuchen wir reinzugehen, indem wir im Prinzip einen existierenden Markt auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite simulieren, indem wir einen Intermediär zwischen Angebot und Nachfrage stellen. Das haben wir die HINTCO genannt, die Hydrogen Intermediary Company. Und die HINTCO macht im Prinzip nichts anderes wie eine Art Händler, der Wasserstoff ankauft und verkauft. Aber aller Voraussicht nach wird er das Produkt relativ hochpreisig ankaufen, weil die Produktionskosten einfach da sind, wo sie sind. Das ist noch relativ teuer und wird es mit einem Abschlag im Markt nur in den Verkauf bekommen. Und die Differenz zwischen diesem Ankaufs- und Verkaufspreis, die wird erstattet durch eine Zuwendung seitens des Bundes. Und jetzt wollen wir ein sehr marktbasiertes Instrument aufsetzen. Also ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Subventionen. Wenn notwendig, dann bitte so gering und so effizient wie möglich. Das versuchen wir auch hier mit H2 Global ins Leben zu rufen, im Prinzip, dass wir einen sehr marktbasierten, ein sehr wettbewerbsbasiertes Instrument hier gebaut haben oder versuchen zu bauen. Und wir haben einen sogenannten Doppel-Auktionsmechanismus eingebaut. Das heißt, wir haben eine Ankaufsauktion und eine Verkaufsauktion. Beide Seiten also sehr kompetitiv, sehr wettbewerbsbasiert. Ankaufseitig setzt sich dann natürlich dann der günstigste Bewerber um, verkaufsseitig der höchstbietende, um die Differenz möglichst gering zu halten, damit wir eben entsprechend auch wenig Steuergelder hier in Anspruch nehmen müssen. Und was wir machen ist, auf der Ankaufseite im Prinzip bieten wir genau das, was im Markt im Moment fehlt. Das ist nämlich Investitionssicherheit. Wir bieten langfristige Abnahmeverträge für die Produzenten, damit die wissen, okay, für einen Zeitraum von 10 Jahren habe ich jetzt hier einen Abnahmevertrag mit einem fixierten Preis, mit einem, ich sag mal, Blue-Chip-Offtaker, mit der HINTCO, weil sie eben durch die Bundesregierung hier im Prinzip gedeckt ist auch. Und auch zu klar definierten Konditionen, weil wir haben heute ja die Situation im Wasserstoffmarkt, die Regeln dieses Marktes sind ja noch gar nicht so richtig klar. Da gibt es ja gerade jetzt, gab es viel Entwicklung auf europäischer Ebene zum Beispiel, was die sogenannten delegierten Rechtsakte unter der RED II, also der Richtlinie für die erneuerbaren Energien, Richtlinie 2 hier begibt. Da gibt es noch ganz viel Dynamik drin, viel Unsicherheit, wie das auszulegen gibt. Es gibt keine Standards, keine Zertifizierungssysteme, die sind schon gar nicht international irgendwie akkreditiert oder gegenseitig anerkannt. Also ein hohes Maß an Unsicherheit. Und auf der Basis würde jetzt keiner anfangen zu produzieren. Und diese Sicherheit bietet eben die HINTCO, indem sie langfristige Abnahmeverträge bietet, klare Definitionen, was angekauft wird mit einem Bankable Offtaker. Und das soll eben den erstmaligen Hochlauf jetzt in die Produktion von Wasserstoff und grünen Wasserstoff induzieren.
Jetzt ist in diesem Zusammenhang bei der Erklärung dieser ganzen Strukturen, die du da gerade gemacht hast, immer wieder der Begriff Doppelauktionsmechanismus aufgetreten. Kannst du das in dem Zusammenhang bitte erläutern?
Genau, es ist wie gesagt eine Auktion auf beiden Seiten, auf der Ankaufsseite und auf der Verkaufsseite. Ankaufsseitig verauktionieren wir quasi diese langfristigen Abnahmeverträge. Da wird sich dann der günstigste Bieter wird dann da bezuschlagt werden. Und auf der Verkaufsseite haben wir eben auch eine Auktion, da wird dann, wie gesagt, der Höchstbietende zum Zuschlag kommen. Allerdings verauktionieren wir hier nur kurzfristige Abnahmeverträge. Und das machen wir aus 2 oder beziehungsweise sogar aus 3 Gründen. Der erste Grund ist relativ simpel, der, dass wir davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren über den Zeitraum dieser Ankaufsverträge sich der regulatorische Rahmen in Europa weltweit relativ stark ändern wird, CO2-Preise etc. Das Ganze wird eine Auswirkung haben, dahingehend, dass die Nachfrage nach grünen Alternativprodukten oder CO2-freien Alternativprodukten steigen wird und auch die Bereitschaft, da eine gewisse Prämie für zu zahlen. Sprich, die HINTCO wird im Rahmen dieser 10 Jahre vermutlich mehr Geld am Ende oder während der Laufzeit kriegen als am Anfang aus den Verkaufserlösen, die wir durch den Verkauf der Produkte erzielen. Und dadurch, dass wir jährlich verauktionieren, haben wir den Effekt, dass die HINTCO eben jedes Jahr an möglichen Preissteigerungen partizipieren kann. Und das wiederum erfreut dann natürlich im Moment den Herrn Lindner oder dann zukünftige Finanzminister, weil die weniger Geld im Prinzip für den Ausgleich dieser Differenzkosten reingeben müssen in das Instrument. Das macht es also aus Sicht des Steuerzahlers ein sehr effizientes System, weil wir wirklich immer nur so viel öffentliche Mittel da reingeben, wie wirklich notwendig sind, um das Instrument am Laufen zu halten. Also sogenannte Windfall-Profits, Mitnahmeeffekte sind hier nicht mitgegeben. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei sogenannten CAPEX-Subventionierungen, die also upfront vor Beginn der Maßnahme im Prinzip unabhängig von der Marktentwicklung dann gewährt werden. Das Geld ist dann zu 100% futsch und weg. Kann funktioniert haben, kann aber auch sein, dass am Ende des Tages da relativ ein hohes Risiko von Mitnahmeeffekten besteht. Das ist im H2-Globalinstrument eben nicht der Fall. Der zweite Aspekt, und der ist ganz wichtig, weshalb wir die kurzfristigen Verträge auf der Verkaufsseite haben, ist die Tatsache, dass wir Preissignale generieren, und zwar jährlich oder sogar unterjährlich. Bei jeder Auktion auf der Verkaufsseite werden wir Preissignale im Prinzip in den Markt geben. Und das ist eben ein ganz wichtiges Element, damit sich überhaupt ein Markt entwickeln kann. Im Moment sprechen ja alle davon, dass der Wasserstoffmarkthochlauf kommt, der Ramp-up. Wir sagen, es muss jetzt überhaupt noch ein Markt entstehen oder vorhanden sein, der dann hochlaufen kann. Und ein Markt, wisst ihr selber, der ist dadurch charakterisiert, dass wir im Prinzip eine hohe Transparenz haben. Dazu zählen eben zum Beispiel Preissignale, dass der liquide ist, dass da Handel stattfindet, dass er barrierefrei ist, also dass im Prinzip möglichst viele Marktteilnehmer an diesem Markt teilnehmen können und dass eben die Spielregeln, die in diesem Markt gelten, dass die bekannt sind und auch eingehalten werden und unverändert bleiben. All diese vier Charakteristika gibt es im Moment nicht. Und da versuchen wir eben durch diese jährlichen Auktionen einerseits Liquidität bereitzustellen in dem Markt und vor allen Dingen dann eben auch die Preissignale zu geben, die dann insbesondere gerade auch für die Angebotsseite wichtig sind. Denn wenn ich weiß, was ich im Markt für mein Produkt erzielen kann, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich kriege $5 das Kilo für Wasserstoff, dann weiß ich, ich produziere für 4,50, ich bin im Geld, ich kann produzieren, ich habe hier einen Markt, ich habe einen Absatz, damit fange ich an. Oder ich weiß, ich liege bei 5,50 oder bei 6, da lohnt sich's für mich noch nicht, da fange ich noch nicht an. Deswegen ist die Bedeutung von so einem Instrument wie H2 Global ist gar nicht die Volumina, die wir damit jetzt beschaffen. Das wird immer noch relativ bescheiden sein, auch wenn 900 Millionen jetzt für die erste Auktion, die bei uns bereitgestellt wurde, erstmal für mich als Steuerzahler gigantisch klingt. Die Volumina sind für den Gesamtmarkt bezogen und auf das, was wir hier vor uns haben, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Mittel, die öffentlicherseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso den höchsten katalytischen Effekt haben, also eben die Bereitstellung eines Marktes. Weil dann werden wir schaffen, institutionelles Kapital im Prinzip in diesen Markt zu mobilisieren, also die Banken, die Investoren, die dann in der Lage sind, diese gigantischen Kosten und Investitionen, die in den nächsten 15 Jahren zu tätigen sind, also um euch mal eine Idee zu geben, alleine für die Beschaffung und Herstellung von Wasserstoff wird in den nächsten 10 Jahren werden über 4 Billionen Euro investiert werden müssen, also 4.000 Milliarden. Das sind gigantische Summen. Demgegenüber stehen im Moment ungefähr 100 Milliarden an Fördergeldern in allen OECD-Staaten plus China zusammen. Das heißt also, dass öffentliches Geld hier jetzt in irgendeiner Weise diese Summen hier in Bewegung bringen kann, ist ausgeschlossen. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses sehr begrenzte Gut öffentliche Gelder so effizient wie möglich eingesetzt werden, um eben einen Markt zu schaffen, der dann eben institutionelle Investoren, weil da auch Größenordnung ungefähr 100 Billionen werden jedes Jahr investiert global auf der institutionellen Seite. Also das sind die Pockets, die im Prinzip hier, die müssen bereitgestellt werden, um die Transition, also die Wasserstoff Revolution im Prinzip in den nächsten 15 Jahren in die Realität zu bringen. Und das versuchen wir einen Beitrag zu leisten.
Ja, sehr komplex, wie ich finde. Also das ist ja wirklich, da steckt ja einiges dahinter. Wenn du jetzt sagst, also der Markt ist eigentlich noch gar nicht so richtig geschaffen und es gibt anscheinend noch aus eurer Perspektive zu wenig Produkte etc. Was sind so die Gründe? Also liegt das auch daran, dass die Industrie den Einsatz von Wasserstoff noch nicht so sieht oder noch nicht so einsetzen kann? Verfügbarkeiten, Technologie, was hängt da alles dran?
Ja. Ja, ich glaube, die Industrie, alle scharren mit den Hufen. Jeder will's, aber es fehlt eben noch so richtig der gordische Knoten, der da, durchschlagen werden muss. Du hast eben gesagt, Investitionssicherheit, also ich eben sagte, wir brauchen klare Definitionen, eben ein klares Regelwerk dafür. Wir brauchen Anreizmechanismen, die müssen meines Erachtens eben marktbasiert sein. Also gerade das Thema Steuerungsfunktion zum Beispiel von eines CO2-Preises ist hier ganz wichtig. auch das in unserem Konstrukt, ich sage mal, je höher der CO2-Preis sein wird, desto mehr Bereitschaft wird im Markt bestehen, eben eine grüne Prämie zu zahlen. Also dann wird entsprechend dann auch die Differenzkosten, die in so ein System dann bei H2 Global reingeschossen werden müssen, die werden dann entsprechend sinken. Also diese Instrumente, die müssen eben in Gänze jetzt, ich sag mal, auf die Schiene gebracht werden, damit jetzt eben die Industrie in die Lage versetzt wird, eben auch diese Investitionen zu tätigen. Also ich glaube, da ist eine Bereitschaft sowohl von der Politik als auch von der Industrie da, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und wir müssen jetzt halt sehen, dass wir diesen gordischen Knoten irgendwie durchschnitten kriegen.
Jetzt gab es ja gerade auch einen Workshop mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Europäisierung von H2 Global. Kann man da schon über Ergebnisse berichten oder Next Steps, die da jetzt gegangen werden sollen?
Also H2 Global ist ja im Prinzip selbst von der Bundesregierung auch schon im Koalitionsvertrag schon, ich sag mal, als europäisches Instrument auch zumindest dahingehend entwickelt, angelegt. Und wir hatten jetzt vor 2 Monaten in Brüssel 2 Workshops, einmal mit den Mitgliedstaaten zur Nutzung von H2 Global und einmal mit Industrievertretern. Da waren, glaube ich, über 600 Industrievertreter aus ganz Europa dann zugegen. Und Hintergrund ist so ein bisschen das Thema European Hydrogen Bank. So lange war das ja so ein bisschen eine Chimäre. Keiner wusste genau, was das ist. Das war die Ankündigung von Frau von der Leyen, unter anderem eben auch auf den IRA, der ja letztes Jahr in den USA im Prinzip gelauncht wurde. Da auch so kleine Nebenbemerkungen. Die USA kamen ja ziemlich spät zur Party, aber mit dem IRA haben sie dann richtig da mit Wumms sind sie da in die Party gecrashed, was für das Weltklima gut ist, für Europa, sage ich mal, herausfordernd. Aber da war die Wasserstoffbank ja im Prinzip so eine Antwort oder eine Teilantwort auf den IRA. Und die Wasserstoffbank unterteilt sich im Prinzip in 2 Bereiche. Die nennen das einmal den Internal Lag und einmal den External Lag. Also das interne Bein und das Importbein, wenn man so möchte. Und das Internal Lag, da ist ja, das ist ja schon in der Umsetzung. Da hatten wir auch gerade gestern noch einen Austausch mit den Kollegen in der Kommission, die diesen Internal Lag gerade umsetzen. Die ersten Ausschreibungen haben ja auch gerade angefangen. Und da ist eben die Idee und Vorstellung der Kommission, H2 Global, HINTCO als Instrument für die Umsetzung des Importinstruments, also des External Lags hier zu nutzen. Da ist dann so ein bisschen die europäische Frage. Da geht es dann in das Thema auch Abstimmung mit den Mitgliedstaaten. Da sind wir noch so ein bisschen skeptisch, ob wir da wirklich europäisches Geld sehen werden, also von der Kommission, die jetzt für den Import von Wasserstoff bereitgestellt werden wird, weil es da durchaus, ich sage mal, unterschiedliche Ansichten bei den einzelnen Mitgliedstaaten gibt, ob jetzt Import notwendig sei nach Europa, ja oder nein. Das muss natürlich einstimmig beschlossen werden. Von daher haben wir da ein bisschen verhaltene Skepsis. Aber es haben natürlich eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten jetzt schon Interesse, eben auch Wasserstoff zu importieren. Und da gibt es dann schon den ersten Ansatz zur Umsetzung des sogenannten Team Europe Approaches der European Hydrogen Bank. Das ist nichts anderes, als dass Mitgliedstaaten den H2-Global-Mechanismus nutzen können für den Import, aber auch für die Produktion innerhalb Europas. Also das Instrument ist jetzt nicht nur für den Import, ich sag mal, auf den Import anwendbar. Und da sind wir jetzt ganz konkret mit der holländischen Regierung schon sehr weit fortgeschritten. Also vor 3 Wochen gab es auch eine Unterzeichnung zwischen der holländischen Regierung und der deutschen Regierung, ein sogenanntes Joint Contribution Window unter H2 Global aufzusetzen. Das heißt, die deutsche Seite und die holländische Seite gibt da jeweils 300 Millionen Euro für den Differenzkostenbeitrag. Und dann wird ein eigenes Vergabefenster aufgesetzt. Es sind da immer die Regierungen, die Fördermittelgeber, die da bestimmen, wie das umgesetzt werden soll, welche Produkte, welche Geografien, also wo soll das Zeug herkommen, welche Technologien sollen zur Anwendung kommen, welche Nachhaltigkeitskriterien, die jetzt zum Beispiel über die europäischen regulatorischen Anforderungen der RED II hinausgehen, sollen hier zum Tragen kommen. All das definieren dann die Fördermittelgeber und da wird das jetzt der erste Schritt in Richtung eines europäischen Umsetzungsinstruments unter H2 Global werden.
Wir hatten über dieses Thema Fördergelder ja schon mal gesprochen und das wahrscheinlich auch schon Teile der Frage, die ich jetzt stelle, beantwortet, aber trotzdem nochmal, um das zusammenzufassen. Ihr habt 900 Millionen Euro von der Bundesregierung Fördergelder erhalten. Wie läuft sowas ab? Was wünscht sich so die Regierung da von euch? Was müsst ihr beachten?
Genau, also das läuft im Prinzip so ab. Die HINTCO stellt einen sogenannten Fördermittelantrag an das BMWK, in dem Fall, oder beziehungsweise an die Regierung, an das Ministerium, in dem es schon relativ klar skizziert, was die HINKO damit vorhat zu tätigen. Das ist natürlich dann nicht aus dem Blauen heraus. Das haben wir vorher natürlich intensiv schon mit dem Fördermittelgeber dann im Prinzip abgesprochen. Dann erfolgt ein sogenannter Fördermittelbescheid des BMWKs. In dem steht dann dezidiert drin, welche Auflagen der HINKO da gemacht werden, wofür die Produkte verwendet werden sollen, zusätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen zum Beispiel, die auch im Zuwendungsbescheid dann definiert wurden. Und dann begeben wir uns eben der HINKO daran, das Ganze dann eben vergaberechtlich so aufzubereiten, dass wir hier ein Auktionsverfahren, ein Vergabeverfahren dann im Prinzip starten können. Das Ganze machen wir in sehr enger Absprache dann auch mit dem Fördermittelgeber, um eben auch immer sicherzustellen, dass wir immer, ich sage mal, in Übereinstimmung mit dem Fördermittelbescheid, mit dem Zuwendungsbescheid sind, damit uns hier später nicht irgendeiner sagen könnte, wir hätten hier was anderes angekauft, als hier im Prinzip von der Regierung intensiert wäre.
Zwischenfrage, jetzt reden wir hier seit Monaten, wenn nicht fast seit Jahren, von dem Thema Klimawandel, von dem Thema Energiewende und so weiter und so fort und erneuerbare Energien und was es da nicht alles gibt, wie viele Podcasts wir auch da schon zu gemacht haben. Haben diese Thematiken denn eure Arbeit in irgendeiner Form beschleunigt oder im positiven Sinne befördert?
Ja, also wir sagen ja immer, das ist unser Beitrag zur globalen Energiewende, was wir hier versuchen zu treiben. Was für uns natürlich nochmal ein Treiber war, war das Thema Energiesicherheit. Also auch zu Beginn, schon 2021, habe ich die Bundesregierung gefragt, was wollten ihr damit, was wollt ihr denn forcieren mit so einem Instrument wie H2 Global? Weil man kann das ja wirklich sehr schön steuern über die Steuerungsfunktion, die wir da eben eingebaut haben für den Fördermittelgeber. Wollt ihr möglichst viel, möglichst schnell an Wasserstoff oder wollt ihr neue Lieferketten im Prinzip damit auch und Herkunftsländer damit auch erschließen, um eure Energieimporte zu diversifizieren? Oder wollt ihr gewisse Technologien damit fördern? Damals war das Thema Diversifizierung der Energielieferketten noch nicht so im Vordergrund, aber das hat sich natürlich schlagartig mit der Situation in der Ukraine und mit Russland geändert. Und ein schöner Stifter hat das mal so schön gesagt, hat gesagt, bis jetzt hattet ihr Rückenwind und seit der Ukraine habt ihr Rückensturm mit den Themen. Ich glaube, das kann man ganz gut damit auch charakterisieren und auch die Diskussionen, die wir jetzt gerade auf der COP hatten, ich komme jetzt gerade von der COP zurück, die zeigen eben, wie wichtig es ist, dass wir jetzt wirklich schnell vom Reden zum Handeln kommen. Also ich glaube, wir haben jetzt 28 COPs gehabt, da wurde viel geredet. Ich hoffe, in den nächsten 28 geht es darum, dass wir mal ins wirkliche Handeln und in die Umsetzung kommen. Und das versuchen wir eben mit Wasserstoff und hier mit H2 Global auch zu tun, weil wir eben somit die Ersten sind, die jetzt konkret auch rausgehen und sagen, so jetzt, wir bieten jetzt Kontrakte hier an, auf die jetzt hier wirklich geboten werden kann, um jetzt zu sehen, was ist denn auch dran an den ganzen MOUs, die da gezeichnet werden? Also ich glaube, es vergeht ja kein Tag, dass nicht ein sogenanntes Memorandum of Understanding irgendwo gezeichnet wird. Aber da gucken sich dann potenzielle Anbieter und Abnehmer halt tief in die Augen und sagen, wir finden uns sehr sympathisch. Und wenn der Markt irgendwann mal da ist und wir uns auf einen Preis einigen können, mit dem auch beide leben können, dann drehen wir auch mal ernsthaft. Mehr steht da nicht drin. Und wir müssen halt mal dahin kommen, dass wir das ermöglichen, dass diese Parteien ernsthaft reden können. Und das müssen wir eben wirklich schnell hinbekommen.
Ja.
Ja, dann kommen wir nochmal auf die Stiftung zu sprechen. Und zwar, das lebt da auch von Spenden. Und da würden wir gerne mal wissen, was sind das für Spender? Sind das Privatpersonen, Unternehmen? Wie akquiriert ihr die vielleicht auch? Und was erwarten diese dann von euch?
Ja, also wir haben ja ein Instrument oder ein Konstrukt gewählt, dass wir eine Stiftung gegründet haben, die H2 Global Stiftung. Das vielleicht nochmal so zur Erklärung. Die H2 Global Stiftung ist eine selbstständige Stiftung, die gehört also niemandem, gehört sich quasi nur selber und ist eine gemeinnützige Stiftung und die hat dann das Unternehmen HINKO gegründet als hundertprozentige Tochtergesellschaft, sodass die HINKO im Prinzip der gemeinnützigen Stiftung gehört, die niemandem gehört, also gehört der Allgemeinheit. Das ist das Konstrukt, was wir gewählt haben. Das Ganze basiert vor dem Hintergrund, dass ursprünglich hatte ich die HINKO mal als State-Owned Entity, also als Staatsbetrieb im Prinzip als staatliche GmbH angedacht gehabt. Damals auch Minister Altmaier relativ frühzeitig im Prozess gesagt, der Staat handelt nicht mit Energie, hat er nie, macht er nicht und wird er nie. Deswegen setzt das bitte privatwirtschaftlich um, auch mit der Industrie. Da war für uns dann die Frage, wie soll denn das funktionieren, dass die Industrie jetzt ihr eigenes Förderinstrument umsetzt und auch noch verwaltet. Das schreite irgendwie so ein bisschen nach Compliance oder schrie, sorry. Und daraufhin sind wir dann eben mit Beratung, unter Beratung auch mit den Juristen zu dem Konstrukt gekommen, dass wir eben eine Entkopplung der Industrie von dem eigentlichen Fördermechanismus hinbekommen, indem wir eben diese Stiftung quasi zwischenschalten als gemeinnützige Stiftung. Die Stiftung ist dann eben über Stiftungen, also quasi über Spenden finanziert aus der Industrie. Mittlerweile haben wir über 65 Stifter, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Kanada, aus den USA, aus der gesamten, ich sage mal, aus dem gesamten Spektrum der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, also von Banken angefangen über Entwickler, über OEMs, also Anlagen. Betreiber. Also das gesamte Spektrum der Wasserstoffökonomie ist hier im Prinzip vertreten, die hier eben über Spenden mehr oder weniger dann die Stiftung finanzieren. Und in der Stiftung, die hält jetzt nicht nur die Hinko, sondern da haben wir auch Arbeitsgruppen, machen sogenannte Begleitforschung, also sehr anwendungsbezogene Forschung, in der wir zusammen mit Akademias, also mit Forschungsinstituten, Fraunhofer, mit gerade eine Kooperation auch mit Columbia geschlossen, wo wir also wirklich versuchen, die Entwicklung der Wasserstoffökonomie im Prinzip auch vom Research her zu begleiten und zu stimulieren, um auch immer eine Rückkopplung. Im Prinzip ist die HINCO so eine Art Reallabor, was wir in der Stiftung haben, um daraus auch neue Förderinstrumente, neue Förderkonzepte, die effizient und marktbasiert sind, eben zu entwickeln.
Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema Produkte. Welche Wasserstoffprodukte habt ihr denn schon vorangetrieben und was kommt noch?
Was kommt, das hängt so ein bisschen davon ab, was jetzt der nächste Fördermittelgeber entscheidet. Das ist, wie gesagt, immer in seiner Entscheidungssphäre. Jetzt für die ersten Auktionen, die 900 Millionen Euro, die bereitgestellt wurden, sind für drei Produkte: für grünes Ammoniak, für grünes Methanol und sogenanntes Sustainable Aviation Fuel, SAF, also synthetisches Kerosin. Und das sind die beiden oder die drei Produkte, die wir in der derzeitigen Ausschreibung haben. Nach vorne blickend kann es natürlich auch durchaus sein, dass wir dann auch tatsächlich Wasserstoff ankaufen. Die Gründe jetzt für die Bundesregierung, sich zunächst mal auf diese beiden oder auf diese drei Derivate des Wasserstoffs zu verlegen, sind relativ simpel. Im Moment gibt es noch keine logistische Infrastruktur für den wirklichen Handel mit Wasserstoff. Also es gibt noch keine Schiffe, die das Produkt transportieren können in großem Umfang, Lagerung etc. pp. All diese Logistikketten, die gibt es schon für diese drei genannten Produkte. Und deswegen ist da zunächst im ersten Verfahren auf diese drei Produkte zurückgegriffen worden. Ich denke, Ammoniak wird ohnehin ein sehr wichtiges Derivat spielen sein oder Wasserstoffderivat sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Weil wenn wir ich sag mal, die Idee, die dahinter ist, ist ja Wasserstoff und Wasserstoffderivate da zu produzieren, wo es sehr kostengünstig und sehr großem Umfang geschehen kann. Also ich sage jetzt mal in den Wüstenregionen dieser Erde so, zum Beispiel, und es dort zu verbrauchen, wo eben der Wasserstoff und der Energiebedarf hoch ist und wo die Produktionskapazitäten einfach eingeschränkt sind. Das ist ja die Idee bei dem ganzen Wasserstoff, deswegen ja auch die große Erwartungshaltung daran, dass man mit Wasserstoff eben diese Entkopplung von Produktionszeitraum und Produktionsort von grüner Energie und dem Entnahmeort und dem Entnahmezeitraum, dass wir das entkoppeln können. Das ist ja das große Missing Link beim Wasserstoff, was wir hiermit im Prinzip aufdecken in der globalen Energiewende. Die Australier nennen das immer so schön, wir shipping the sunshine. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und da werden dann eben Produkte wie Ammoniak eine wichtige Rolle spielen. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Derivaten, LOHCs zum Beispiel, anderes Format im Prinzip, um Wasserstoff auch zu transportieren. Da werden wir jetzt sehen, was sich da auch in Zukunft durchsetzen wird. Und mittelfristig wird es natürlich spannend, wenn dann mal die ersten Pipelines kommen, nach Europa. Das wird dann eher, ich sage mal, aus Nordeuropa der Fall sein oder aus den südlichen Anrainerregionen Nordafrikas, Middle East. Da wird dann Pipeline gebunden, auch reiner Wasserstoff transportiert werden können. Dann werden wir auch die großen Volumina in die europäischen Märkte dadurch bekommen.
Ja, dann mal Standort Deutschland. Wie ist so der Status hier? Wie bewertest du das? Unsere heimischen Produkte oder was können wir hier in Deutschland noch besser machen? Wie ist da so dein Eindruck?
Ja, es wird ja immer viel diskutiert, Importe vom Wasserstoff, überhaupt Wasserstoff, sollen wir Wasserstoff überhaupt verwenden? Ist das nicht Energieverschwendung, weil wir halt relativ hohe energetische Verluste haben? Jetzt von den erneuerbaren Energien, die vorne, ich sag mal, reinlaufen in den Prozess und dann hinten im Prozess dann auch in die Verwendung kommen. Ich halte das teilweise immer für eine sehr akademische Diskussion, auch Importe versus lokaler Produktion. Egal, welche Annahme man jetzt trifft, ob wir jetzt irgendwann 70% importieren müssen oder selbst wenn es nur 30 oder 40% sind, die Volumina, die sind einfach gigantisch. Wir müssen jetzt einfach mit beiden Füßen aufs Gaspedal gehen, sowohl bei der lokalen und regionalen Produktion in Europa, in Deutschland, als auch bei dem Hochlauf der internationalen Wasserstoffproduktion für den Export und dann Import nach Europa und in die anderen Verbrauchsregionen. Ich glaube, da sind wir in Deutschland, sind wir eigentlich noch recht gut positioniert. Also Deutschland insbesondere, aber auch Europa ist ja im Prinzip so einer der Wasserstoffpioniere. Wir haben auch noch die technologische Führerschaft. Ich sage noch, weil wir sehen durch den IRA, wie sich gerade der Fokus massivst verschiebt in Richtung USA. Das ist eine gewaltige Sogwirkung, wie so eine Art Staubsauger der IRA, der da gerade fungiert. Schon jetzt sind die chinesische Produktion von Elektrolyseuren beispielsweise bei den einfacheren technologischen Anwendungen schon im Prinzip federführend. Also die produzieren deutlich günstiger und in deutlich größerem Umfang schon jetzt als die europäischen Anbieter. Da haben wir noch eine europäische Technologieführerschaft, aber da müssen wir jetzt auch dranbleiben, dass wir die auch behalten. Ich glaube, wir haben ja alle aus der Solarindustrie gesehen, wie schnell, ich sag mal, da die Tipping Points erreicht sind, dass Europa, dass Deutschland dann da ins Hintertreffen gerät. Also da müssen wir jetzt dranbleiben und attraktive Rahmenbedingungen schaffen, eben die Wasserstoffökonomie auch in Deutschland, in Europa jetzt möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen.
Ja, Timo, zum Schluss nochmal gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Welche Produkte werden sich deiner Meinung nach durchsetzen und was heißt denn das für die Industrie?
Also Produkte, ich denke, es werden mit Sicherheit Produkte wie Ammoniak wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Also grünes Ammoniak oder nachhaltiges Ammoniak wird hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt andere sehr interessante Technologien, ob das jetzt E-Methan ist oder andere. Es gibt da ganz viel interessante, ich sage mal, Anwendungsmöglichkeiten, technische Konzepte. Da müssen wir halt mal sehen, da wäre es jetzt eben schön, wenn man über Instrumente wie H2 Global oder auch andere eben diesen Technologien mal den Markttest auch geben könnte, zu sehen, was kann sich denn durchsetzen, was funktioniert denn wirklich, was ist denn noch kompetitiv, was die Kostenstruktur betrifft. Und ich denke, wie gesagt, dass Wasserstoff in ganz vielen Bereichen, nicht nur in der, ich sag mal, relativ naheliegenden Anwendung, Stahlindustrie, chemische Industrie, sondern darüber hinaus wird es eine ganze Reihe von Anwendungsbereichen geben, die wir jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die sich eben dann entwickeln werden, wenn Wasserstoff mal in größerem Umfang auch wirklich in der Breite in das Angebot kommt. Dann werden wir eine ganze Reihe von Applikationen sehen in der Industrie, an die wir im Moment noch gar nicht denken können. Ich glaube, da wird noch ganz viel Innovation geben. Wichtig ist eben, dass wir jetzt möglichst schnell den Wasserstoff auch bereitstellen, dass diese Innovationen halt auch erfolgen können.
Zusatzfrage noch, weil aus aktuellem Interesse, wie schätzt du denn das Thema Wasserstoff im Zusammen mit Antriebstechnologie ein? Also Wasserstoff für Fahrzeuge, ich sage jetzt mal nicht bewusst nur für Autos, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer, also Träger, LKW, wie auch immer.
Züge.
Das ist jetzt sehr, sehr heikle Frage, weil ich weiß ja, in Deutschland ist
Weiß
das ja ein sehr heiß diskutiertes Thema. Wir sind da immer eigentlich, ich sage mal, agnostisch. Wir haben auch keine Farbenlehre. Wir machen alles außer dreckig, sage ich immer. Also das muss halt CO2-neutral sein und der Fördermittelgeber definiert, wie er die Mittel bereit oder wie er die Mittel einsetzen möchte. Grundsätzlich glaube ich, auch da persönlich immer eine gewisse Technologieoffenheit. Ich sehe großes Potenzial für Wasserstoff im Bereich der Schwerlastverkehrs. Also ich denke, da hat Wasserstoff durchaus eine Existenzberechtigung. In der privaten Mobilität, da denke ich, sind wir, glaube ich, wirklich mit E-Mobilität, ich sage mal, zukunftsweisender und intelligenter bedient. Auch da wird es vielleicht Ausnahmen geben. Es wird mit Sicherheit im Transportbereich, also da reden wir jetzt von der Schifffahrt, da reden wir von Aviation. Also Aviation ist, glaube ich, so einer der schwersten Sektoren, diesen Sektor zu dekarbonisieren. Einfach aufgrund der Sicherheitsvorgaben, die da bestehen. Von daher wird da, glaube ich, auch das Thema E-Fuel da ein sehr interessantes werden. Ich möchte jetzt auf die E-Fuel-Debatte über Aviation gar nicht hinaus einwenden. Ich meine, Tatsache ist, weltweit gibt es ganz viele Verbrennermotoren, die wird es noch eine ganze Weile geben. Da stellt sich dann halt die Frage, wie kann man die am Ende des Tages auch dekarbonisieren? Ich glaube, an dem Punkt sind wir im Moment noch nicht. Die Diskussion wird wahrscheinlich irgendwann auch mal kommen. Wie gesagt, wir von H2 Global sind da agnostisch und bieten halt ein Instrument an, das in verschiedenste Richtungen genutzt werden können. Wir schränken da nur ein, es muss eben zur Dekarbonisierung beitragen. Das ist das Entscheidende.
Ja, danke für die Einschätzung und Erläuterung.
Super.
Super,
ja, ist ein Einblick. Thema, kann man tagelang nur drüber reden.
Also finde ich auch. Ich fand das super spannend, was du uns so als Einblick gegeben hast, wie das alles so funktioniert. Und das ist ja doch durchaus eine komplexe Thematik. Und es ist echt eine tolle Initiative, wie ich finde. Und wer dazu mehr wissen möchte, schaut bitte in unsere Shownotes von der Folge.
Da steht noch einiges drüber drin. Und wenn ihr selber mal eine Idee habt für ein Thema, was wir aufgreifen können im Podcast, dann vergesst das nicht, sondern schreibt es uns unter podcast.vdi.de. Kommt eure Post an und wir antworten auch gerne darauf.
Auf jeden Fall.
Prima, wir bedanken uns bei unserem Gast, bei dem Timo Bollerhall. Guter Einblick in die Systematik, in die Thematik, und wir sind gespannt, wie sich das alles entwickelt. Wir danken für deine Zeit und wünschen alles Gute.
Noch viel Erfolg damit.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Dankeschön. Technik aufs Ohr.